7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir blicken gemeinsam auf die Themen in der Kalenderwoche 32. Da gibt es unter anderem Neues von der Commerzbank und von ThyssenKrupp. Und es gibt die letzten Zahlen von Continental in der aktuellen Zusammensetzung. Zunächst aber schauen wir auf die Berichtssaison, die ist derzeit in vollem Gange. Der tägliche Zahlenwahnsinn hat uns ereilt und Porsche war dabei ein Wert, der einen genaueren Blick lohnt. Dafür ist mein Kollege Philipp Habdank bei mir, Reporter bei der Börsenzeitung und eigentlich beheimatet bei unserem Private Market Podcast Beyond Billions, heute mal bei 7 Tage Märkte. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hi Sabine.
Philipp, Porsche hat die Jahresprognose gesenkt, man muss sagen, nicht das erste Mal in diesem Jahr. Wie weit nach unten ging es denn?
Die Rückschritte, die sind ziemlich deutlich, das ging ordentlich nach unten. Ursprünglich hatte die Konzernführung eine operative Umsatzrendite von 10-12% für das laufende Jahr angepeilt. Im Vorjahr waren es 14,1% und davor, 2023, waren es 18%. Selbst das wäre also schon ein Rückgang gewesen. Aber im April hat die Konzernführung den Ausblick dann nochmal gesenkt auf 6,5-8,5%. Und es reicht ja nicht, es gab nochmal eine Rückstufung. Jetzt geht man nur noch von 5-7% aus. Also in diesem Jahr von einer Bandbreite 10-12% auf 5-7% zurückgestuft. Das ist schon ordentlich.
Das ist in der Tat einiges. Und bereits zuvor waren ja auch schon Eckdaten zum zweiten Quartal bekannt geworden. Und da muss man sagen, das war schon einigermaßen dramatisch. Das sieht man selten.
Absolut. Das waren wirklich Werte, wie man sie wirklich nur selten sieht. Ich weiß nicht, ob mir gerade spontan ein anderes Beispiel einfällt, aber der operative Gewinn von Porsche, der lag im zweiten Quartal mit 154 Millionen Euro um mehr als 90% unter Vorjahresniveau.
Was ist denn die Erklärung für diese Misere?
Wo fangen wir an? Es gibt mehrere. Also ein Problem ist der Fahrzeugabsatz in China. Der ist deutlich gesunken. Der Erfolg von Porsches Elektromodellen, der ist auch sehr überschaubar. Und hinzu kommen dann noch Restrukturierungskosten für die laufende Neuausrichtung. Und ein Grund, den man ja über fast alle Branchen hinweg gehört hat, sind natürlich die US-Zölle. Bisher hatte Porsche nur die Zollauswirkungen für die Monate April und Mai in den Zahlen berücksichtigt. Anfang April waren die Einfuhrzölle auf Autos ja von 2,5 auf 27,5% gestiegen. Mittlerweile ist ja vereinbart, dass auch auf Autos künftig 15% Zölle fällig werden sollen. Porsche wird in den USA mit Preiserhöhungen gegensteuern. Die sind in den Zahlen aber auch schon bereits eingerechnet. Also da gibt es keine Erleichterung.
Das heißt also, für US-Käufer wird der Porsche noch ein bisschen teurer. Worauf muss man sich einstellen?
Ja, der wird teurer für die Amis. Finanzvorstand Jochen Breckner hat angekündigt, in den USA die Preise um 2,3-3,6% heraufzusetzen. Dazu muss man jetzt noch wissen, Porsche hat in den USA kein eigenes Produktionswerk. Das würde sich dort angesichts der Größe nicht wirklich lohnen. Aber deswegen müssen sie halt die Fahrzeuge in die USA exportieren. Und mit erhöhten Bruttopreisen will Porsche die Mehrbelastung durch die Zölle zumindest abfedern. Breckner sieht durch die Zölle im laufenden Jahr aber halt trotzdem noch einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, der an Zusatzkosten auf Porsche zukommen dürfte.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, die Margenerwartung für das laufende Jahr ist deutlich nach unten gegangen. Vor 3 Jahren hatte Porsche ja mal vollmundig das Margenziel von 20% ausgegeben. Da ist man jetzt ein ganzes Stück von entfernt. Muss man das Ziel abschreiben?
Ich würde sagen, bis auf Weiteres wohl schon. Also einen genauen Zeitraum, ab wann dieses langfristige Ziel erreicht wird, das nennt Porsche derzeit nicht. Die Erreichbarkeit von dem Niveau werde im Rahmen der Neuausrichtung des Unternehmens geprüft, heißt das. Zunächst aber hat das Management mal, Zitat, schmerzhafte Einschnitte angekündigt. Das klingt eher weniger nach 20%.
Nee, das klingt eher nach Alarmstufe. Was muss man sich denn unter diesen Einschnitten vorstellen? Weiß man da schon was?
Ja, Vorstandschef Oliver Blume, ihm zufolge sollen jetzt in der zweiten Jahreshälfte Verhandlungen mit dem Betriebsrat starten. Darin wird über zusätzliche umfangreiche Sparmaßnahmen beraten. Angekündigt ist ein weitreichendes Sparpaket und es wird befürchtet, dass Porsche noch mehr Stellen streichen wird. Bereits zu Jahresbeginn hatte Porsche angekündigt, bis zum Jahr 2029 rund 1.900 Arbeitsplätze abzubauen. Und zusätzlich werden auch noch 2.000 Leihverträge nicht verlängert.
Also schwierige Zeiten bei Porsche. Danke schon mal bis hierhin, Philipp. Wir sprechen gleich noch weiter.
Bis gleich.
Am kommenden Dienstag wird Continental Quartalszahlen vorlegen und es wird das letzte Mal sein, dass das Unternehmen sich in der aktuellen Struktur präsentiert. Wie die Lage derzeit ist und welche Veränderungen ins Haus stehen, darüber spreche ich heute mit Carsten Stevens, Korrespondent der Börsenzeitung in Norddeutschland. Hallo Carsten.
Hallo Sabine.
Carsten, es geht kommende Woche ja nicht nur um die Zahlen von Continental, es wird gewissermaßen ein Abschied, kann man sagen, denn so wie sie sich am Dienstag präsentiert, so werden wir die Continental demnächst dann nicht mehr sehen. Erklär doch nochmal, was wird sich verändern?
Ja, Continental steht, so hat es der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer in der Hauptversammlung im April nochmal den Aktionären gegenüber erklärt, vor der bislang tiefgreifendsten Neuausstellung in der Unternehmensgeschichte. Die reicht bis in das Jahr 1871 zurück. Im September, so ist der Plan, will das Unternehmen seinen Unternehmensbereich Automotive abspalten und unter dem Namen Aumovio an die Börse bringen. Und dann kommt noch ein weiterer Schritt, nämlich nach dem Spin-off des Automotive-Geschäfts soll dann auch der Kunststoff- und Kautschukbereich ContiTech verkauft werden. Ziel der Konzernaufspaltung ist es, dass die Geschäftsbereiche flexibler und schneller agieren können.
Jetzt hast du ja schon gesagt, das ist ein Vorgehen, das durchaus mehrere Stufen umfasst. Wie soll denn dann auch diese Trennung von ContiTech später genau ablaufen?
Ja, genau. Also geplant sind da mehrere Schritte. Also Continental hat gesagt, dass es noch bis Jahresende das ContiTech-Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller verkaufen will. Das läuft im Unternehmen unter dem Namen Original Equipment Solutions oder OESL. In dem Bereich sind etwa 16.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind ungefähr 40% der ContiTech-Mitarbeiter insgesamt. Und im Unternehmen geht man davon aus, dass dieser Geschäftsbereich sehr wahrscheinlich an einen Finanzinvestor gehen will. Und dann 2026 soll dann auch der restliche Unternehmensbereich ContiTech veräußert werden. Der Verkauf wird als derzeit wahrscheinlichste Option bezeichnet im Unternehmen. Dieser Unternehmensbereich macht sein Geschäft vor allem mit Industriekunden außerhalb der Autobranche, stellt unter anderem Antriebsriemen und Gummidämpfer her.
Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wenn so viel abgegeben wird, Aumovio, ContiTech, was bleibt denn dann von der Continental eigentlich überhaupt noch übrig?
Ja, also Continental will sich künftig, und das ist eine Premiere in der gut 150-jährigen Firmenhistorie, allein auf das Reifengeschäft ausrichten. Das ist der profitabelste Unternehmensbereich. Also Continental wird sich Stück für Stück von allem trennen, was nichts mit Reifen zu tun hat, kann man sagen. Wenn man diese Aufspaltung durchdenkt, wird am Ende nicht mal die Hälfte des Umsatzes erstmal übrig bleiben. Wenn dann auch ContiTech noch verkauft wird, dann wird der Umsatz noch mal deutlich sinken im Vergleich zu heute. Auch die Zahl der Mitarbeiter wird deutlich sinken. Allerdings wird dann Continental deutlich profitabler dastehen, als es heute der Fall ist.
Jetzt ist ja für einen relativ kurzfristigen Zeitraum im dritten Quartal voraussichtlich die Abspaltung der Aumovio schon angedacht. Was weiß man denn über dieses künftig dann eigenständige Unternehmen schon heute?
Ja, also Aumovio ist ja der bisherige Unternehmensbereich Automotive. Der steht oder stand im vergangenen Geschäftsjahr für knapp die Hälfte der Umsatzerlöse im gesamten Continental-Konzern, also rund 20 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge von 2,5% war die niedrigste der drei oder die geringste der drei großen Unternehmensbereiche. Also Continental trennt sich da im Grunde von einem problematischen Unternehmensbereich in den vergangenen Jahren, der unter der Flaute im Autogeschäft gelitten hat. Ja, bekannt ist, dass Aumovio bis zur Abspaltung im September Barmittel bekommen soll von 1,5 Milliarden Euro und einen Kredit zur Finanzierung des operativen Geschäfts von 2,5 Milliarden Euro. Das hat das Unternehmen im März schon angekündigt. Ja, und Aumovio soll weltweit aktiv sein, Übersee, in Amerika, genauso wie in China. Aber die einzelnen Details, das muss das Unternehmen sicherlich noch nach dem geplanten Börsengang im September dann erläutern.
Jetzt hatte ja Continental, wie auch viele Wettbewerber, zuletzt durchaus mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Es gab auch große Unsicherheit durch das leidige Thema Zölle. Wenn jetzt in den kommenden Tagen die Quartalszahlen vorgelegt werden, was darf man denn von diesem jüngsten Quartal erwarten?
Also Überraschungen werden jetzt unmittelbar nicht erwartet. Das Unternehmen hat im Juni am Rande seines Kapitalmarkttages schon die Aussichten für das Reifengeschäft und für ContiTech in diesem Jahr reduziert. Einerseits bei den Umsatzerlösen, andererseits auch bei der Marge. Was jetzt die Zolleinigung zwischen EU und der US-Regierung konkret für Konsequenzen hat, das könnte ein Punkt sein, der jetzt dann in der kommenden Woche nochmal dargestellt wird. Aumovio hat jetzt keine Prognoseänderung vorgenommen für 2024. Die Mittelfristaussichten wurden auch schon beim Kapitalmarkttag im Juni verkündet. Das Unternehmen sieht sich durchaus gerüstet, deutlich höhere Umsatzerlöse langfristig zu erzielen und auch rentabler zu werden, als es heute ist.
Also spannende Aussichten und ein Abschied der Continental in ihrer herkömmlichen Form. Am kommenden Dienstag gibt es noch einmal Quartalszahlen für den Gesamtkonzern in der aktuellen Struktur. Wie es danach weitergeht, das habe ich besprochen mit Carsten Stevens, Korrespondent der Börsenzeitung in Norddeutschland. Vielen Dank, dass du dabei warst, Carsten. Danke dir.
Ja, gerne, Sabine.
Einige weitere Unternehmen legen in den nächsten Tagen ebenfalls Zahlen vor. Am Mittwoch ist es soweit bei der Commerzbank. Die legt Zahlen vor für das zweite Quartal. Philipp, wie ist denn die Stimmung im Gelben Turm?
Also wenn ich mal einfach nur die Zahlen nehme, dann mit Sicherheit besser als bei Porsche, was wir gerade gehört haben. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Commerzbank ihre Erträge vor Risikovorsorge, versteht sich, im zweiten Quartal auf so knapp unter 3 Milliarden gesteigert hat. Rund 2 Milliarden davon dürften auf den Zinsüberschuss entfallen. Das ist bei der kreditlastigen Commerzbank traditionell die stärkste Ertragsquelle. Und über den Provisionsüberschuss, da erwarten Analysten weitere 985 Millionen Euro. Also wie immer deutlich weniger.
Das klingt ja insgesamt aber recht ordentlich. Man muss aber sagen, wenn wir uns die andere große Bank hier am Finanzplatz angucken, die Deutsche Bank, das ist schon nochmal eine andere Liga, ne?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also zumindest, wenn man auf einen bestimmten Gewinn guckt, also nach Abzug von Risikoergebnis und Verwaltungskosten, also Risikokosten weg, Adminkosten weg, dürfte bei der Commerzbank ein operatives Ergebnis von rund 1,1 Milliarden Euro stehen bleiben. Vor Steuern könnte die Commerzbank Analysten zufolge dann knapp 601 Millionen Euro verdient haben. Und wenn wir da jetzt den Vergleich zur blauen Deutschen Bank ziehen, die hatte jetzt vor kurzem einen Vorsteuergewinn von rund 2,4 Milliarden Euro präsentiert. Das sind dann schlanke viermal so viel, wie von der Commerzbank erwartet wird im zweiten Quartal.
Jetzt kann man in diesen Tagen irgendwie nicht über die Commerzbank sprechen, ohne auch über die UniCredit zu sprechen. Da gibt es bekanntermaßen Annäherungen. Was gibt es da denn Neues?
Never ending story. Also die Commerzbank versucht natürlich weiterhin, ihre Aktionäre von der Eigenständigkeit zu überzeugen. Gute Zahlen helfen da natürlich. Aktienrückkäufe sind da auch immer eine ganz gute Sache. Aber es kam halt gerade vor kurzem wieder die Meldung, dass sich die Anteile der UniCredit an der Commerzbank nochmal erhöht haben. Allerdings ohne, dass die Italiener da selbst was aktiv mit zu tun hatten.
Wie haben sie das denn geschafft?
Magie. Nein, relativ simpel, weil eben durch die Aktienrückkäufe der Commerzbank sich die Summe der ausstehenden Commerzbank-Aktien verringert, hält dadurch die UniCredit automatischen höheren Anteil und das ist jetzt inzwischen mehr als 20%. Darüber hinaus haben die Italiener über verschiedene Derivate Zugriff auf weitere gut 9% der Aktien. Und UniCredit-Chef Andrea Orcel hat angekündigt, diese Papiere spätestens bis zum Jahresende dann ebenfalls in wirkliche Anteile zu wandeln, womit die UniCredit dann bei knapp unter 30% wäre. Und aktuell darf die UniCredit eben bis 30% gehen. Für mehr hat sie momentan keine Erlaubnis.
Am Freitag startet dann ThyssenKrupp offiziell die eigene Zerschlagung, kann man sagen. Am 8. August müssen die Aktionäre der Abspaltung der Marinesparte TKMS zustimmen. Das dürfte klappen, Philipp, ne?
Davon darf man ausgehen. Erforderlich dafür ist eine Dreiviertelmehrheit. Und die gilt als gewiss. Schließlich fordern die Aktionäre selbst seit Jahren die Aufspaltung von ThyssenKrupp. Und die Hoffnung ist, dass der Konzern an der Börse dann den Konglomeratsabschlag los wird und dadurch bessere Bewertungen erzielt.
Und wenn man sich die Kursentwicklung der vergangenen Monate anschaut, dann scheint das Kalkül ja durchaus aufzugehen.
Ja, der Aktienkurs spricht da tatsächlich eine sehr deutliche Sprache. Zu Jahresbeginn dümpelte ThyssenKrupp so zwischen 4 und 5 Euro vor sich hin. Mitte Februar kam dann die Ansage, dass das Marinegeschäft über einen Spin-off an die Börse geführt werden soll. Das hat der ThyssenKrupp-Aktie einen ordentlichen Schub verliehen und inzwischen liegt der Kurs bei über 10 Euro je Aktie.
Und wie ist jetzt der weitere Fahrplan bei den Marine Systems?
Bei dem Aktionärstreffen soll die Abspaltung zunächst mal beschlossen werden und parallel laufen Gespräche mit dem Bund, der mit Blick auf die Sicherheitsinteressen von Deutschland dann einbezogen wird. Eine finale Sicherheitsvereinbarung soll bis Ende September abgeschlossen sein und ThyssenKrupp will im Zuge des Spin-offs dann 49% der Anteile an TKMS abgeben. Diese sollen in die Depots der Aktionäre wandern. Und die Notierung von TKMS an der Frankfurter Börse, die ist noch in diesem Kalenderjahr geplant.
Das weitere Termintableau ist wie im August üblich eher übersichtlich. Der wohl spannendste Tag der kommenden Woche wird der Donnerstag. Da legt Siemens die Zahlen zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres vor. Siemens hat zuletzt im Automatisierungsgeschäft der Kernsparte Digital Industries die Verunsicherung von Kunden aus der Automobilindustrie und aus dem Maschinenbau zu spüren bekommen. Die direkte Wirkung der US-Importzölle dürfte Siemens dafür relativ niedrig halten können. In den USA betreibt der Konzern 28 seiner 150 Fabriken. Ebenfalls am Donnerstag kommt ein Zinsentscheid der Bank of England. Da gehen die Meinungen im Monetary Policy Committee auseinander. Das Wachstum schwächelt, die Inflation bewegt sich aber wieder in Richtung 4%. Und Beobachter erwarten, dass die Bank of England den Leitzins am Donnerstag um 25 Basispunkte auf dann 4% senken dürfte. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de und da finden Sie auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das ist die Vorschau auf die kommende 32. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Man hat irgendwie das Gefühl, so ungefähr alle sind in Ferien. Philipp, wir beide halten die Stellung, oder?
Einer muss den Job ja machen.
Dann sind es wohl dieses Mal wir. Ihnen hoffentlich einige erholsame Tage und wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.